Deutschlandfunk Kultur. Kakadu. Infotag.
Hallo, ich bin Tim. Ich freue mich auf eine neue Woche mit euch. Und natürlich auch, hallo Kakadu, schön, dass du es auch einrichten konntest. Tja, was man sich so wünscht, um kurz nach drei am Nachmittag. Alles okay bei dir, Kakadu?
Oh, ich bin noch müde, ich brauche noch ein bisschen.
Ja, so wie jeden Tag im Winter. Da kommt unser Vogel nämlich nur schwer aus dem Knick oder, um es genau zu nehmen, aus dem Nest. Aber jetzt wären wir dann soweit.
Ja, geht ja los.
Ja, als besondere Motivation kann ich dir auch versprechen, dass du heute erfährst, warum du zurzeit nicht so richtig in Schwung kommst. Wir bekommen raus, warum die meisten von uns jetzt im Winter müder sind als sonst und was man dagegen unternehmen kann. Außerdem begegnet uns die Todeskappe. So wird der grüne Knollenblätterpilz auch genannt.
Ich habe jetzt im Pilzbuch nachgeschaut. Da steht beim grünen Knollenblätterpilz auch tödlich.
Also ein gemeiner Pilz. Warum ausgerechnet der den Titel Pilz des Jahres verliehen bekommen hat, das erfahrt ihr später in der Sendung. Und einer unserer Kakadu-Reporter hat Schülerinnen und Schüler begleitet, die gegen die Klimapolitik der Regierung jeden Freitag demonstrieren. Warum sie auf die Straße gehen, das hört ihr gleich. Ja, aber vorher, Kakadu, sagst du gerade mal den ersten Song an? Kakadu? Wieder eingeschlafen. Ja, das gibt's doch gar nicht. Dann sage ich eben, hier sind die Lochis mit Stille Helden beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Heimliche Helden, das waren die Lochis beim Kakadu im Deutschlandfunk Kultur. Nicht heimlich, sondern laut gehen seit einigen Wochen immer freitags Schülerinnen und Schüler an verschiedenen Orten in Deutschland auf die Straße, denn sie sind sauer und gar nicht einverstanden mit der Klimapolitik. Sie finden, dass unsere Regierung zu wenig dagegen unternimmt, dass es auf der Erde immer wärmer wird und Unwetterkatastrophen drohen. Zum Beispiel regt die Schülerinnen und Schüler auf, dass Kohlekraftwerke nicht schnell alle abgeschaltet werden. In diesen Kraftwerken wird Strom gewonnen, indem Kohle verbrannt wird. Dadurch entsteht aber nicht nur Energie, sondern auch jede Menge von dem Gas CO2. Das trägt dazu bei, dass die Lufthülle um die Erde weniger durchlässig ist. Dadurch staut sich dann die Wärme der Sonnenstrahlen auf der Erde, weil sie eben nicht so einfach in den Weltraum entweichen kann. Ein Grund, warum die Temperaturen auf der Erde steigen. Tja, und jetzt wurde beschlossen, dass eben diese Kohlekraftwerke in Deutschland noch fast 20 Jahre CO2 in die Luft blasen dürfen. Das ist ein Grund für viele Schüler, auf die Straße zu gehen. Sie haben Angst, dass ihr später ausbaden müsst, dass heute zu wenig gegen den Klimawandel getan wird. Unser Kakadu-Reporter Ralf Hutter hat für uns den Protest in Berlin besucht.
Auf einem Platz in Berlin stehen ungefähr 300 Jugendliche und Kinder, um zu protestieren. Einige von ihnen haben Protestschilder mitgebracht. Die sind aus Stoff oder aus Pappe und darauf sind bunte Botschaften zu lesen. Zum Beispiel ist neben dem Wort Klimakrise eine Welle gemalt, die so groß ist wie ein Hochhaus und die auf dieses Hochhaus zufließt. Wegen des Klimawandels steigt ja nicht nur der Meeresspiegel, sondern es gibt auch große Meeresstürme. Auf dem Platz befindet sich eine große Plattform aus Stein, die einen halben Meter hoch ist. Darauf stehen ein Mikrofon und eine Musikanlage und dort halten junge Leute Reden. Zum Teil total wütende Reden. Die vielleicht jüngste Protestierende ist Helene. Sie ist erst 7 Jahre alt, aber sie hat schon ein eigenes Plakat mitgebracht, das sie zu Hause gepinselt hat. Darauf ist der Planet Erde zu sehen und daneben steht: Wacht auf, ihr Schlafmützen, die Erde hat Fieber. Warum hat die Erde denn Fieber?
Weil wir viel zu viel Flugzeug fliegen und so und das macht die Erde eben krank.
Bei dem Protest heute geht es zwar nicht um Flugzeuge, aber bei denen gibt es ja ein ähnliches Problem wie mit den Kohlekraftwerken. Wir dürfen nicht mehr so viel CO2 ausstoßen, sagt Helene. Eine Folge davon ist nämlich,
dass die Gletscher schmelzen und dann wird eben das ein paar Länder überflutet.
Das ist der sogenannte Treibhauseffekt. Auch Evelyn hat schon davon gehört. Sie ist 10 Jahre alt und sie hat ein Schild mitgebracht, das sie an einem langen Stock über den Köpfen aller Leute hält. Darauf steht sogar etwas auf Englisch. Follow Greta. Was heißt das denn?
Dass man Greta folgen soll, also was sie macht, das sollte man auch machen.
Wer ist das?
Das ist eine Schwedin, die streikt Schule für Klima.
Die 16-jährige Schwedin Greta ist mittlerweile berühmt. Evelyn kennt sie aus dem Internet. Greta hat vor ein paar Monaten angefangen, freitags vor dem schwedischen Parlament gegen die Klimapolitik zu protestieren, anstatt in der Schule zu sitzen. In Deutschland machen das nun tausende Jugendliche und Kinder ebenfalls.
Ich bin Marc, ich bin 13 und ich finde auch, das geht so nicht, wir müssen jetzt handeln und 2038 ist viel zu spät.
Marc war auch am vorletzten Freitag bei diesem Protest dabei.
Letztes Mal sind wir auch noch rumgegangen und es gab mehr Reden, es waren noch mehr Leute hier, aber trotzdem, die Stimmung hier ist geil und ich bin froh, dass ich hier bin.
Carlotta und Lucy sind zum ersten Mal dabei.
Ich bin hier, weil es mich interessiert, was in der Zukunft mit der Umwelt passiert und ja, dass man halt was dafür tut und sich einsetzt.
Ich glaube einfach, dass ich meine Zukunft selbst bestimmen muss.
Lucy meint, dass die Erwachsenen zu wenig tun. Carlotta findet es zu spät, dass erst 2038 die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden sollen.
Das bringt dann nichts mehr, besonders viel für die Erde und dann ist sie schon so kaputt, dass man es einfach gar nicht mehr, dass sie sich wieder regenerieren kann.
Carlotta und Lucy sagen, dass sie in der Schule nicht genug darüber erfahren, wie etwas gegen den Klimawandel getan werden kann. Und dieser Protest wird da auch nicht unterstützt. Der 14-jährige Elias hingegen hat den Protest mitorganisiert. Er erklärt, dass da jeder mitmachen kann.
Das wird organisiert über WhatsApp und Telegram-Gruppen. Die sind auf der Website zu finden. Und dann ist mein bester Tipp, einfach da aktiv zu sein in den Gruppen und alles zu lesen. Und dann kommt man nach und nach in die Organisation und alles rein. Also es gibt zum Beispiel für Berlin jeden Montag und Donnerstag eine Telefonkonferenz, wo man dann halt dabei sein kann und hier was machen kann.
25 bis 30 junge Menschen haben an der letzten Telefonkonferenz teilgenommen, sagt Elias. Mehr Informationen gibt es bei fridaysforfuture.de. Der Protest soll jeden Freitag weitergehen.
Schülerinnen und Schüler gehen immer wieder freitags auf die Straße, damit mehr gegen den Klimawandel unternommen wird. Unser Kakadu-Reporter Ralf Hutter war letzten Freitag beim Protest in Berlin dabei. Oh, immer wenn jemand erzählt, dass er müde ist, muss ich auch gleich gehen. Kennt ihr das? Ja, deshalb muss ich in letzter Zeit auch ganz schön häufig gähnen, denn die Wintermüdigkeit macht vielen zu schaffen. Ist ja auch kein Wunder, jetzt im Winter haben wir viel weniger Tageslicht und wenn es dunkel ist, produziert unser Körper einen Stoff, der uns schläfrig macht. Das ist abends natürlich ganz praktisch, wenn man ins Bett geht, aber am späten Nachmittag im Winter ist das lästig oder morgens, wenn man deshalb viel schlechter aus dem Bett kommt. Unsere Kakadu-Reporterin Hilde Braun, die hat sich umgehört, wie ihr mit der Wintermüdigkeit umgeht und ob diese Wintermüdigkeit Tieren auch zu schaffen macht.
Bis zu 16 Stunden ist es im Winter tagsüber dunkel. Erst nach 8 Uhr morgens wird es hell. Die Schule hat dann hier bei uns in Deutschland längst angefangen.
Wenn ich immer in die Schule gehe, dann ist es echt dunkel. Also ich ziehe da eine Weste an und gehe einfach mit meiner Schwester.
Ich mag den Winter und mag ihn irgendwie auch nicht, weil ich habe im Winter Geburtstag. Darum mag ich ihn, aber weil er so dunkel ist und im Dunkeln so zur Schule gehen muss, mag ich ihn nicht. Da renne ich immer so schnell zur Schule, wie ich kann.
Lena ist 7 und Melek ist 8. Sie mögen es nicht, im Dunkeln zur Schule zu gehen. Auch Noel ist das irgendwie unheimlich.
Wenn ich allein laufe, habe ich immer ein bisschen Angst.
Zu mehreren gehen vertreibt ihnen ein bisschen die Angst. Doch fällt es ihnen schwer, aus dem Bett zu kommen.
Ich möchte dann immer noch schlafen.
Meine Mutter holt mich aus dem Bett, wenn ich zu spät aufstehe.
Kein Wunder, dass einige Tiere den dunklen, langen Winter verschlafen. Der Igel zum Beispiel oder die Fledermaus, genauso wie Siebenschläfer oder Murmeltier. So entgehen die Tiere eisigen Temperaturen und dem fehlenden Futter. Anstatt wie die Zugvögel abzuwandern, Futter zu deponieren oder sich ein dickes Fell anzulegen, verschlafen Winterschläfer einfach die kalte Jahreszeit und setzen alle Lebensfunktionen auf Sparflamme. Das können Menschen nicht.
Im Winter ist es kalt, kann man schwerer Essen suchen. Also kann ich mir schon vorstellen.
Den ganzen Winter zu verschlafen, kann Lena sich nicht vorstellen, aber sie wünscht sich
länger zu schlafen.
Tiere, die einen Winterschlaf machen, haben statt 100 Herzschlägen pro Minute nur noch 2 bis 3. Beim Murmeltier fällt die Körpertemperatur von 39 Grad auf 7 bis 9 Grad herab. Igel atmen statt 40 bis 50 Mal pro Minute nur noch 1 bis 2 Mal. Bei Fledermäusen kann im Winterschlaf zwischen 2 Atemzügen eine ganze Stunde vergehen. Für Lena hat der Winter auch schöne Seiten, auch um wach zu werden.
Ich gehe da eigentlich mit meiner Schwester raus und werfen uns mit Schneebällen ab.
Noel hilft vor allem Essen, um die Müdigkeit zu vertreiben.
Ein bisschen Cornflakes zu essen, Wasser zu trinken und Zähne putzen, das Gesicht waschen und ein bisschen austoben noch. Da renne ich durchs Haus und spiele mit meiner Schwester.
Melek hilft vor allem Bewegung.
Zu spielen, zu tanzen.
Später in der Schule hält es Noel wach, wenn er mit dem Kopf arbeitet, er sich anstrengt oder konzentriert.
In der Schule, da hilft mir, wenn ich arbeite, Mathe und Deutsch. Und beim Test werde ich auch schnell wach.
Trotzdem hätte er gerne, dass die Uhren im Winter anders ticken.
Ich finde es besser, wenn die Schule um 12 anfängt im Winter.
Melek kommt eigentlich ganz gut aus dem Bett.
Aber ich werde richtig schnell wieder fit, wenn ich einfach aufgestanden bin, mich umziehe, dann bin ich sofort wieder fit. Ich habe mich auch schon immer gefragt, warum. Dann bin ich nicht mehr müde. Um richtig wach zu werden, mache ich eigentlich nichts. Ich werde so wach. Wenn ich aufgestanden bin, meine Sachen angezogen habe, bin ich wieder fit. Also mache ich eigentlich gar nichts, um wach zu werden.
Doch findet sie es schade, dass der Tag so schnell vorbei ist.
Manchmal, wenn es schon 5 Uhr ist, denke ich, ist es schon nahezu 8.
Der Tag ist dann immer und dann spiele ich einfach mit meiner Schwester.
Alle drei kommen mit der Uhrzeit durcheinander.
Manchmal wecke ich mich auch so um 0 Uhr abends auf. Dann gehe ich einfach wieder schlafen.
Advent, Weihnachten, Karneval, Schlittenfahren, Eislaufen, das finden Lena, Melek und Noel im Winter toll. Den Sommer mögen sie aber lieber.
Den Sommer bin ich sehr fit und morgens, wenn es hell ist, da werde ich auch ganz schnell wach.
Zum Sommer mag ich, weil es hell ist, weil es so heiß ist. Dann hat man Wetter, dass man zum Schwimmbad gehen kann, Eis essen kann. Das mag ich am Sommer sehr gerne.
Ach, Eisessen funktioniert bei mir im Winter eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Bester Tipp gegen Wintermüdigkeit ist auf jeden Fall, das wenige Tageslicht nutzen und auch ordentlich draußen unterwegs sein. Dafür muss man es natürlich erst einmal raus aus dem Bett schaffen. Und da haben nicht nur wir Menschen, sondern auch gewisse Vögel so ihre Probleme.
Hallo?
Hallo und willkommen zur Morgenshow. Dr. Kakadu, unser kluger Vogel steht euch auch heute wieder mit Rat und Tat zur Seite.
Guten Morgen. Deine Show beginnt.
Und noch nie, das hat mir gerade noch gefehlt.
Also, Mathilda, 10 Jahre alt, schreibt, lieber Dr. Kakadu, mein Lehrer schreit mich immer zusammen, wenn ich die Hausaufgaben vergessen habe. Kannst du mir helfen? Kakadu.
Ja, hier, was? Wer hat seinen Lehrer vergessen?
Die Mathilda.
Und wo?
Das steht hier nicht.
Dann können wir hier nicht helfen. Wer seinen Lehrer irgendwo liegen lässt, hat Pech.
Nein, Moment, hier steht, sie hat nicht den Lehrer vergessen, sondern seine Hausaufgaben.
Kann der nicht selbst an seine Hausaufgaben denken? Warum muss die Mathilda das machen?
Naja, also eigentlich sind es...
Ach, ist mir jetzt egal. Liebe Mathilda, wenn dein Lehrer nochmal seine Hausaufgaben vergisst, schreist du ihn kräftig zusammen. So, fertig.
Danke für diesen wertvollen Rat. Liebe Hörer, das war's auch schon mit Dr. Morgenmuffel, Dr. Kakadu.
Ja, gegen Müdigkeit hilft rausgehen, haben wir gerade gehört. Deshalb machen wir das jetzt auch. Es geht in den Wald zu den Pilzen. Einer wird in diesem Jahr besonders gewürdigt. Das ist der grüne Knollenblätterpilz. Er wurde zum Pilz des Jahres gewählt. Absolut nicht nachvollziehbar, finden einige, denn dieser Pilz ist sehr, sehr giftig. Ja, aber warum wird er dann jetzt so gewürdigt? Das ist eigentlich genau nämlich der Grund, dass er so giftig ist, warum er Pilz des Jahres geworden ist. Alle sollen nämlich wissen, wie er aussieht. Denn wenn ihn viele kennen und erkennen, kann der Pilz niemanden mehr vergiften. Und der grüne Knollenblätterpilz, der hat auch etwas davon. Er bleibt im Wald stehen und wandert nicht mehr in den Pilzkorb. Doch wie sieht er denn nun eigentlich aus, dieser kleine giftige Pilz? Das haben Kinder der Draußen-AG aus Berlin zusammen mit Kakadu-Reporterin Regina Voss herausgefunden. Sie haben sich mit Carmen Baden vom Naturschutzbund getroffen.
Wir können ihn ja mal gemeinsam anschauen und auch beschreiben. Das Wichtige ist eigentlich, dass dieser Pilz ganz unscheinbar ist. Er hat keine Warnfarbe, er hat keine grellen Punkte.
Der grüne Knollenblätterpilz, anders als der Fliegenpilz, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Man muss schon genau hinschauen, um den Giftpilz zu identifizieren.
Man kann den grünen Knollenblätterpilz auch an dieser Knolle unten erkennen. Weil wenn man den aus dem Boden zieht, dann ist diese Knolle auch noch unten dran.
Lilly, du hast mal einen gesehen, ne? Oder gefunden. Erzähl mal,
ja, also war vor das? Einem Jahr war das, glaube ich, da waren wir im Wald und haben Pilze gesammelt. Und dann stand ich komischerweise neben einem und dann meinte mein Opa, oh, das ist ein grüner Knollenblätterpilz. Und dann hat er ihn mal rausgezogen und hat mir gezeigt, was für Merkmale also der so hat.
Doch das knollenartige Stielende des Pilzes ist oftmals unter Laub oder dem Waldboden verborgen. Wenn man also Zweifel hat, welcher Pilz vor einem steht, sollte man ihn lieber nicht mit dem Messer abschneiden, sondern aus dem Boden drehen.
Ganz vorsichtig, am besten mit Handschuhen.
So kann man erkennen, ob der Pilz wirklich eine Knolle hat.
Kannst du dich an das Äußere auch noch erinnern?
Der war ziemlich weiß noch. Weiß und am Rand ein bisschen grünlich, ja.
Klar, der botanische Giftzwerg heißt ja nicht umsonst grüner Knollenblätterpilz.
Das ist er allerdings erst zum Ende seines Lebens. Wenn er noch ganz jung ist, wenn er noch ein Kind oder ein Teenager ist, dann ist er weiß.
Oder er schimmert leicht olivgrün, gelbgrün, grünlich-gelb, grünlich-braun. Grün ist also kein eindeutiges Erkennungszeichen für diesen wirklich giftigen Pilz.
Ich habe jetzt im Pilzbuch nachgeschaut, da steht beim grünen Knollenblätterpilz auch tödlich.
Wenn es in Deutschland eine tödliche Pilzvergiftung gibt, ist fast immer der grüne Knollenblätterpilz schuld. Übrigens, er heißt Death Cap, Todeskappe auf Englisch.
Was ist, wenn man den Pilz isst, also Menschen?
Das Gift macht sich erst nach 6 bis 20 Stunden bemerkbar. Das ist ein langer Zeitraum. Und dann beginnt der Körper zu vergiften und auch die Organe sind dann eigentlich schon davon betroffen, sodass Menschen dann auch tatsächlich sterben.
Und man muss gar nicht viel von diesem Pilz essen, um sich zu vergiften.
Kinder, die brauchen so 20 Gramm, Erwachsene 50 Gramm, das sind ungefähr so 15 Gummibärchen ungefähr. Und das reicht schon.
Wenn man nicht weiß, dass dieser Pilz giftig ist und ihn dann isst, kann man dann irgendwie bemerken, dass irgendwas mit dem Körper ist.
Man kriegt erstmal Bauchschmerzen, vielleicht auch Durchfall und dann geht es einem immer schlechter. Und man kann gar nicht herausfinden, woran das eigentlich liegt.
Weil das Gift nicht sofort wirkt. Doch besonders gefährlich ist auch, dass die starken Bauchschmerzen wieder aufhören und man sich 1 bis 3 Tage wieder gut fühlt. Alles vorbei? Nein. Inzwischen hat der Pilz die Leber vergiftet und unbehandelt muss der Mensch nach wenigen Tagen sterben.
Kann man den Knollenblätterpilz mit irgendeinem Pilz vom Aussehen verwechseln?
Man kann ihn verwechseln mit dem Champignon, genauer gesagt mit dem Wiesenchampignon. So sieht nämlich auch, wie dieser Champignon sieht auch der Knollenblätterpilz aus, wenn er noch ganz jung ist. Nur, dass der Champignon direkt aus der Erde kommt, aus dem Waldboden und nicht diese Knolle hat. Aber ansonsten haben beide Pilze Lamellen und die sind auch hell.
Doch was genau sind Lamellen?
Wisst ihr das alle?
Ihr könnt ja mal so einen Pilz aufbrechen, dann kann man die gut sehen. Ja. Pilz.
Draußen AG-Leiterin Annette Prien hat ein Schälchen mit Pilzen mitgebracht. Die kommen direkt aus dem Supermarkt. Das Preisschild klebt noch dran. Ein grüner Knollenblätterpilz ist natürlich nicht dabei. Aber man kann anhand der Supermarktpilze gut erklären, was Lamellen sind. Sie sitzen unter der Kappe.
Wie sieht das hier aus? Woran erinnert euch das? Ihr könnt es auch anfassen oder mal dran schnuppern.
Vielleicht so ein aufgeklapptes Buch, so vielleicht ein Taschenbuch, das dann so einmal so richtig so rumgeklappt ist.
Die Kinder betrachten die zarten Häutchen auf der Unterseite der Pilzkappe.
Das sind die Lamellen. Das sind die Halterungen für die Samen des Pilzes.
Und die sind beim grünen Knollenblätterpilz weiß. Doch auch der Champignon hat weiße. Was tun? Es müssen immer mehrere Eigenschaften übereinstimmen, sagt Carmen Baden.
Um zu sehen, ist es jetzt dieser giftige Pilz tatsächlich oder nicht.
Doch wie kann man auf Nummer sicher gehen? Ganz einfach, man geht zur Pilzberatung. Die ist kostenlos, die gibt es überall.
Die kann man anrufen in der Pilzsammelzeit, das ist Mai bis Oktober, und dort seine Pilze hinbringen und die bestimmen die Pilze. Und dann kann man ganz sicher sein, dass man auch ein schönes, leckeres Pilzgericht sich kochen kann dann am Ende.
Ja, der grüne Knollenblätterpilz ist Pilz des Jahres. Wenn ihr ihn euch zur Sicherheit nochmal angucken wollt, damit ihr ihn in der Natur auf jeden Fall erkennt, dann surft euch doch auf kakadu.de. Auf unserer Seite im Netz findet ihr ein großes, großes Bild vom grünen Knollenblätterpilz. Nicht giftig, sondern gruselig wird es morgen am Kakadu-Medientag. Zum Glück nicht für uns, sondern für Paul. Er bekommt es mit einem Gespenst zu tun. Ja, Entschuldigung. Paul bekommt es mit Zippel, dem einzig wahren Schlossgespenst, zu tun. Das spukt nämlich durch ein neues Hörbuch, das wir euch dann morgen vorstellen. Jetzt geht es hier kein bisschen gruselig im Deutschlandfunk Kultur weiter mit dem Musikmagazin Tonart. Alle Beiträge aus dem Kakadu findet ihr wie immer zum Nachhören auch unseren Podcast auf kakadu.de. Ich bin Tim und morgen wieder drin.